Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 50 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir feiern heute ein Jubiläum, 50 Folgen Löwenfunk, Wahnsinn, wenn ihr nochmal reinhören wollt in 2,5 Jahre Löwen-Podcast. Auf allen gängigen Podcast-Portalen gibt es uns auf die Ohren tolle Folgen, unter anderem mit Uwe Gensheimer, Andi Schmid, Olli Rogisch, Nikola Jakobsen, Martin Schwall, Penning Fritz, Andi Wolf, Pascal Hens und. Mein persönliches Highlight, wenn ihr wirklich nochmal eine Highlight-Folge hören wollt. Gudjon Vallo Sigurdsson war auch ein großes Highlight, war auch bis heute der längste Podcast, den wir gemacht haben. Heute begrüßen wir, passend zum ja feierlichen Anlass der Europameisterschaft, den nächsten absoluten Highlight-Gast. Er war in den 2010er Jahren der Taktgeber im Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft, war beim EM-Titel und bei Olympia-Bronze 2016 dabei. Ich freue mich auf Martin Strobel. Moin!
Hi, grüß dich, Kevin.
Sehr schön, dass du dabei bist. Gemeinsam legen wir auch direkt los mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Also DHB aktuell, Löwen aktuell lassen wir jetzt mal außen vor. Denn statt über die Löwen sprechen wir an dieser Stelle über die deutsche Nationalmannschaft und natürlich die Europameisterschaft, die jetzt in die heiße Phase geht. Es gibt heute Abend um 18 Uhr ja eigentlich den ersten richtigen Gradmesser gegen Polen. Tun wir erstmal so, als wäre nichts passiert. Was war bisher die größte Überraschung für dich, Martin, bei dieser EM?
Die größte Überraschung war mitunter, ich habe das Spiel Russland gegen Norwegen gesehen. War ziemlich angetan, wie die Russen da gespielt haben. Körperlich, aber auch mannschaftlich geschlossen. Die haben sie richtig niedergerungen. Man sieht allgemein so eine gute Ausgeglichenheit über viele Mannschaften hinweg. Also so, was sich die letzten Jahre auch schon angedeutet hat, dass das ganze Feld auch irgendwo breiter wird. Natürlich, dass die Favoriten sich dann vielleicht so gegen Ende auch aufgrund der Breite und der Kraft manchmal dann durchsetzen. Aber ja, jetzt kommen einfach immer mehr Mannschaften, die sich auch in der Jugend stärker und breiter aufstellen. Und das schlägt sich dann irgendwann mal auch in der A-Nationalmannschaft wieder. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, dass solche Turniere dann attraktiver werden, was die Spiele angeht.
Jetzt spielen wir heute Abend gegen Polen. Wenn wir dieses Gespräch nur 12 Stunden vorher geführt hätten, 12 reicht nicht ganz, aber sagen wir mal 24 Stunden vorher, hätten wir jetzt über ganz andere Themen gesprochen. Und jetzt sprechen wir über insgesamt 7 Corona-Fälle, 5 neue nach gestern Abend. Auch der Nachrücker Henrik Wagner ist positiv, kann nicht ins Spiel eingreifen, ins Turnier. Wie hast du das gestern wahrgenommen, aufgenommen und was denkst du, wozu führt das jetzt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das dann wirklich erst abends, dann wo das schon ein bisschen bekannt war. Ich war mittags noch unterwegs, hatte noch einen Termin und dann, als ich aus dem Termin raus bin, kam dann so die Nachrichtenwelle sozusagen auf mich zu und war schon sehr überrascht und auch ein bisschen schockiert, weil dass jetzt auf einmal nach Julius dann auch gleich nochmal so ein ganzer Schlag dazukommt, ist schon sehr heftig. Das heißt, dass natürlich sehr kurzfristig reagiert werden muss, auch umgestellt werden muss. Ich sag mal, das wird man vielleicht jetzt im Spiel gar nicht so sehr merken, weil das jetzt alle, die jetzt da nachrücken, da schon auch erfahrene teilweise Spieler sind und die, wo vor Ort sind, ja jetzt auch schon eingespielt sind. Trotzdem sehe ich es dann nachher so, dass dann so die größte Hürde auch jetzt auch bei anderen Mannschaften ist diese Unterbrechung von so einem Rhythmus. Also sprich, bei so einem Turnier lebt man eigentlich sehr stark davon, in welchem Rhythmus oder in welchem Flow man sich vielleicht auch spielt, als Einzelspieler, aber auch als Mannschaft. Und das wird natürlich jetzt durch diese ganze Situation, die jetzt da gerade vor Ort herrscht, sehr stark unterbrochen.
Wie hat dir denn die deutsche Mannschaft bisher gefallen? Eigentlich hat man ja das Gefühl gehabt, sie müssen sich noch finden, ist klar, aber ich fand, dass sie in diesem Prozess schon relativ weit waren.
Ja, definitiv. Also klar, die Anfangsphasen hatten sie jetzt immer ein bisschen eine Schwächephase drin, sodass sie im Rückstand aufholen mussten, was natürlich auch immer, ich sag mal, Energie, mentale Kraft kostet, um da wieder ranzukommen. Aber trotzdem, ich finde, viele Themen waren sehr gut, ein flüssiges Angriffsspiel. Gegenstoßbereitschaft, so die Bereitschaft allgemein zu arbeiten, jetzt auch hinten drin in der Abwehr. Da waren schon sehr, sehr viele positive Ansätze dabei und auch die Variabilität, also von den Aufstellungen hat mir sehr gut gefallen, auch mal das ein oder andere taktische Konzept jetzt gerade mit Christoph Steinert hinten rechts dann auch zu decken auf dem langen Weg und vorne mal auf rechts außen zu spielen, sodass Kai Häfner mehr Luft hat. Solche Themen, die kommen da, glaube ich, gut an. Und das zeigt sich dann auch im Spiel wieder. Und jetzt waren es natürlich gute Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Trotzdem geht es so ein Turnier eigentlich so ab dem letzten Gruppenspiel in die Hauptrunde rein. Da geht es dann eigentlich so richtig los, ja.
Das ist jetzt einfach ein Schlag ins Kontor, der da jetzt stattgefunden hat gestern. Lass uns gerne kurz mal über die Nachrücker sprechen. Hättest du die auch alle so nachnominiert, speziell auf der Torhüter-Position?
Konnte man jetzt vielleicht nicht so erahnen, weil Bierlehm ja quasi mit in dem Dreiergespann in der Vorbereitung mit dabei war. Jetzt weiß man ja, dass da bald eventuell die Geburt seines Kindes ansteht. Also wie der da aktuell Stand ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das der Ausschlag dafür, dass jetzt auch Jogi nachrückt.
Es ist da, können wir sagen. Hat der SCDAFK Leipzig hat es heute gepostet, das Kind ist da, deswegen können wir da jetzt auch von hier mal herzlichen Glückwunsch und viele Grüße rüberschicken. Joel Bierlehm, ja, natürlich für uns Löwen, auch eine Personalie, die spannend ist und die da bald auf uns zukommt und deswegen grüßen wir da einfach mal. Also da können wir einen Haken dran machen, das Kind ist da, aber ich glaube, daran wird es nicht gelegen haben am Ende.
Ja, gut, also auf dem Wege natürlich auch von meiner Seite aus Glückwunsch. Schöne Sache. Ja, es sind viele Faktoren, wie der Bundestrainer sich jetzt da entschieden hat, auf welchen Gedanken er sich da beruht, weiß ich nicht genau. Die anderen, würde ich jetzt mal sagen, standen auch mit dem Kader, einzig jetzt auch mit Fabi Wiede und Paul Drucks, da gab es ja dann so diese Sonderregelung, dass man da außerhalb des Kaders nochmal agieren darf, die war mir jetzt so nicht ganz bekannt. War klar, dass es Sonderregelungen geben wird, aber dass sie jetzt sehr schnell greifen, war jetzt nicht davon auszugehen, aber ja klar, für uns umso besser. Und jetzt mal schauen, wie die Spieler, die nachrücken, eingebunden werden, zum Einsatz kommen. Das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend.
Finde ich auch. Ist natürlich jetzt super spannende Situation, die da jetzt gerade vorherrscht in Bratislava. Es ist vor allen Dingen, also es gab's ja vorher auch noch nicht. Ich meine, du hast jetzt auch schon echt Unmengen an Turniere gespielt. Also erstmal, wie froh bist du, dass dieser Corona-Kelch an deiner Karriere vorbeigegangen ist?
In der Tat schon froh, ja, weil das ist, glaube ich, nicht das Gleiche, wie man das sonst so erlebt hat. Ich hatte es da vor kurzem, oder Uwe hat es ja gestern ja auch mal in einem anderen Interview mal erwähnt. Also das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, die da jetzt herrschen. Und wenn man halt die Turniere kennt, wie sie sonst immer waren, strukturiert, man konnte sich schon frei bewegen. Es war auch immer gut, mal sich frei zu bewegen, frische Luft zu haben und sich auch mit anderen mal auszutauschen, wenn man im gleichen Hotel war. Aber auch diese Fannähe, das sieht man ja auch in der Bundesliga, finde ich extrem, kann natürlich auch dazu führen, also wir distanzieren uns gerade ein bisschen weiter weg von der Fannähe, die unsere Sportart eigentlich auszeichnet. Klar, das können wir jetzt nicht beeinflussen, aber das ist ein ganz großes Attribut, die auch bei den Turnieren immer da war. Und ist halt einfach nicht das Gleiche, wie es schon war. Darum bin ich gerade ganz froh, in Anführungszeichen, dass ich das so sehen darf, obwohl es mir natürlich jetzt so auch nicht gefällt. Ja. Also es ist natürlich, man bangt um die Gesundheit der Spieler, die da vor Ort sind, um die Rahmenbedingungen und ja.
Ja, es ist hart. Ich finde, es ist so eine weirde Situation. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es so weird, dass wir jetzt über 5 Corona-Fälle sprechen. Wir sprechen so ein bisschen auch darüber, wie geht das Turnier für die deutsche Mannschaft weiter? Und sehen aber im Umkehrschluss oder gleichzeitig parallel Spiele in Ungarn mit 20.000 Zuschauern. Ja. Also im selben Turnier. Wie weird ist das für dich?
Ja, das ist auch so genau die Wahrnehmung, die, glaube ich, auch viele dann haben. Also wo jetzt, ich glaube, ich habe ein Statement von der EAF gehört vor gestern oder vorgestern, wo sie versuchen, das jetzt auch irgendwie in der Außendarstellung ein bisschen anders zu präsentieren. Aber ich glaube, da werden sie ja so schnell jetzt die 20.000 in Ungarn auch nicht alle mit Maske versorgen können. Also wenn da diverse Fangruppen dann vor Ort sind. Also das ist, glaube ich, hätte man im Vorfeld des Turniers ein bisschen anders praktizieren können, dass das halt nicht dazu führt, dass halt diese Außendarstellung und diese Verwirrtheit, die dann vielleicht auch irgendwo herrscht, dasteht. Und trotzdem muss man jetzt ja das irgendwie akzeptieren oder schauen, wie man da durchkommt. Ich sehe es halt so, das Turnier könnte nachher entschieden werden für die Mannschaft, die am besten durch die gesamte Situation irgendwie durchkommt. Ja, und das hat dann vielleicht mit dem Sportlichen gar nicht mehr so viel zu tun. Natürlich sportlich schon, wenn jemand besser war als der andere, aber trotzdem, man ist halt, ja, jetzt nimm mal die Situation, wie wir sie jetzt haben, vor dem letzten Hauptrundenspiel, wenn es darum geht, ins Halbfinale einzuziehen oder so. Ja, das ist natürlich brutal.
Es ist halt vor allen Dingen brutal, weil natürlich viele Sorge hatten, als die ersten Corona-Fälle aufgefallen sind, beispielsweise bei Polen, bei Serbien. Deswegen wurden ja die Spiele abgesagt in Deutschland. Jetzt muss man ja fast sagen, haben diese Teams nahezu einen Vorteil, weil die haben es jetzt hinter sich. Die haben wahrscheinlich jetzt auch alle so die Antikörper gebildet, dass da nicht mehr so viel kommen kann. Quasi eine Herdenimmunität in der Mannschaft. Das betrifft unter anderem ja auch die Polen. Für wie realistisch hältst du es, dass diese Spieler wirklich auch nochmal ins Turniergeschehen eingreifen? Weil, also eins ist ja eh mal klar, wir wünschen natürlich allen Spielern erstmal einen milden Verlauf. Ich habe ja auch Kontakt zu dem einen oder anderen und bisher ist das so, es gibt nur ganz, ganz leichte Symptome, Erkältungssymptome, Stand jetzt, mein Kenntnisstand. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das so bleibt. Aber trotzdem, der DHB hat wohl jemanden hingeschickt, einen Kardiologen und ich glaube einen Neurologen. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall zwei Experten, die sich die Spieler angucken, die quasi nicht nur nach dem Freitesten virusfrei sein müssen, sondern logischerweise hat man da auch die Befürchtung, dass da vielleicht der ein oder andere was überbehalten könnte. Das weiß man ja bei Corona nicht hundertprozentig. Für wie realistisch hältst du es denn, dass diese Spieler nochmal wieder eingreifen? Oder glaubst du, dass die eigentlich raus sind?
Tja, das ist eine gute Frage. Also die habe ich mir selber auch schon mal gestellt und ich habe das gestern auch mitbekommen, weil ich habe dann auch mal gefragt, also ich sag mal, eigentlich sollte es ja aus Turniersicht oder von Seiten des Turnierveranstalters ja schon so sein, dass in so einer Situation, in der wir uns befinden, die bestmögliche medizinische Versorgung oder zumindest Testung und Durchcheckmöglichkeiten vor Ort irgendwie gegeben sind. Aber jetzt, du hast gerade gesagt, ich war jetzt auch schon auf einigen Turnieren und selbst wenn man mal kleinere Verletzungen hatte, war das jetzt nicht immer so gut umzusetzen da vor Ort, ja, egal wo man dann auch war. Ja, das gab gute Beispiele, gab aber auch viele schlechte Sachen. Und darum ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass der DHB da selber reagiert und jemand vor Ort hinschickt, ja, um die Spieler dann auch nochmal zu checken. Und dann liegt es halt auch so ein bisschen in der Verantwortung, also auch in der medizinischen Verantwortung zu sagen, sind die Spieler spieltauglich oder eben nicht. Und dann auch vielleicht den einen oder anderen Spieler bremsen müssen, wenn es heißt, du, das Risiko ist jetzt einfach zu groß. Und da eine Einschätzung zu geben, finde ich brutal schwer. Ob da jetzt jemand nach ein paar Tagen da wieder spielen kann. Ich glaube, manchmal hält man es für realistisch, aber ich glaube, man muss dieses Risiko nach einer gründlichen Untersuchung schon sehr stark abwägen. Ja.
Boah, das wird noch unfassbar spannend. Und wir hoffen natürlich, dass es auch sportlich nochmal spannend wird, weil das sind jetzt wirklich Unwägbarkeiten, auf die man jetzt erstmal reagieren muss. Wir werden heute ja schon relativ schnell sehen. Also erstmal werden wir natürlich irgendwann im Laufe des Tages erfahren, sind diese Spieler überhaupt spielberechtigt, aufgrund der PCR-Testung, die ja auch in der Slowakei momentan Probleme verursacht. Die Labore da sind genauso überfordert, wie sie das in Deutschland sind. Wie hart ist das auch? Ich meine, du bist ja auch beim DHB für die jungen Kerls ein bisschen mitverantwortlich. Du warst ja, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal auch in Kronau getroffen. Du sprichst ja auch mit den jungen Spielern. Wie bitter ist das jetzt für jemanden wie Hendrik Wagner, der ja jetzt ja nachgereist ist, der sich wahrscheinlich auch gefreut hat, vielleicht jetzt auch zu seinem ersten Turniereinsatz irgendwie zu kommen. Und der zieht da jetzt sofort in dieses Quarantänehotel ein und sieht eigentlich erstmal nichts von der EM.
Ja, das ist schon sehr bitter. Also die Jungs, die freuen sich, alle, die jetzt auch das erste Mal dabei sind oder auch im Kader standen und jetzt so die Möglichkeit bekommen, auch so ein Turnier zu spielen. Und man sieht ja auch, dass die Spielzeiten da sind, also dass es die Möglichkeiten definitiv auch gibt und dass Alfred das Vertrauen da in viele der in Bereichen da auch hat. Und dann jetzt gerade in dem Beispiel von Hendrik Wagner, natürlich, du steigst mit Vorfreude in den Flieger und steigst dort außen, auf einmal darfst du das Hotelzimmer nicht mehr verlassen, ist schon sehr surreal, die Geschichte. Und er hatte ja, glaube ich, im Interview, habe ich es auch gelesen, auch gesagt, dass er für ihn ist gerade die mentale Belastung oder das zu verarbeiten sehr, sehr hoch. Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und aber wenn man auch dieses Beispiel dann nimmt, ja, was bedeutet das auch für die, die vor Ort sind? Das heißt, du hast eigentlich mental vor jeder dieser Tests irgendwie denkst du, wow, hoffentlich nicht, weißt du, was passiert vielleicht danach, ja, und trotzdem, du willst ja eigentlich nur dein Spiel spielen. Ich sag mal, früher als junger Spieler, war auch ein, zwei Mal in der Situation, wo ich dann nachgeladen wurde und hingeflogen bin, dann hattest du auch die Vorfreude zu spielen. Da war eher das Risiko, okay, lässt mich der Trainer dann überhaupt spielen? Also, und das Risiko hast du im Sport immer, aber das andere, das kannst du halt nicht beeinflussen. Und das ist so, ja, schon sehr extrem damit umzugehen, ja.
Ja, also wir machen jetzt mal einen Haken an dieses Thema. Es zieht einen auch so ein bisschen runter, ne? Es macht nicht mehr so richtig EM-Lust, muss man ehrlich sagen.
Es geht halt leider nicht mehr so sehr ums Spiel jetzt, ja. Wo das ist beeinträchtigt, das Spiel. Und es wird so vernachlässigt, dass wir jetzt auch im Spiel gegen Österreich echt wirklich viele tolle Aktionen gesehen haben, auch von unterschiedlichen Spielern. Und das geht natürlich in so einer Phase voll unter. Das ist eigentlich sehr schade.
Jetzt gucken wir nach vorne. Ein Ziel ist schon erreicht. Hauptrunde, klar, das ist ein Pflichtziel, glaube ich. Da sind wir uns einig, wir beiden. Wir hatten eine Gruppe, die nicht nur machbar war, sondern ich glaube, dass da alles andere als ein schneller Einzug in die Hauptrunde ja dann schon auch schwierig geworden wäre. Jetzt geht es in der Hauptrunde so potenziell gegen Spanien, Schweden, Russland und Norwegen. Das ist natürlich schon mal ein ganz anderes Programm. Vor allen Dingen, weil du hast ja auch gerade selber gesagt, die Russen sind richtig stark. Da kommen jetzt vier Gegner nacheinander. Danach wissen wir definitiv, wo wir stehen im Weltranking.
Das ist definitiv, ja. Also, und vor allem, wenn man jetzt natürlich die Mannschaften sieht, aber vielleicht auch die Spielsysteme, ganz, ganz unterschiedlich. Das macht es natürlich extrem interessant bei solchen Turnieren. Also ja, die Spanier sehr viel mit ihrem Kleingruppenspiel über das Kreisläufer gebunden, ist ja manchmal auch sehr verschleppendes Tempo. Die Norweger, ja, so ein bisschen eine ähnliche Spielanlage vielleicht für mir, aber wie wir haben, aber so dieses klassische Spiel. Die Schweden dann aber auch gleich oder so ein bisschen schneller unterwegs, also ganz unterschiedlich, und Russland wahrscheinlich sehr, sehr physisch geprägt, aber auch sehr individuell starke Akzente setzend. Also das macht natürlich Lust, die Spiele zu schauen, wenn sie dann so alle stattfinden können, wie sie stattfinden. Aber da kommt natürlich schon sehr viel gute Mannschaften auf uns zu.
Ja, also das Thema mit dem Spiele stattfinden oder nicht. Wir haben das gestern natürlich dann auch nachgeschaut mit Uwe Gensheimer bei DHB Spotlight. 7 Spieler muss man haben, damit, also bevor ein Spiel abgesagt wird, muss man unter Mannstärke von 7 Spielern fallen. Das
sollten wir hoffentlich irgendwie hinkriegen.
Ja, das ist natürlich schon krass. Stell dir mal vor, dann spielen da 2 Teams irgendwie, ich will gar nicht drüber nachdenken. Wir haben gesagt, wir machen einen Haken an Corona, deshalb.
Ja. Nein, aber es wird eine interessante Hauptrundengruppe, muss man schon sagen, ja.
Also definitiv. Also ich glaube auch, dass man da von unserer Mannschaft, dass man auch nicht zu viel erwarten sollte, dass man die Messlatte nicht zu hoch legt, weil ich glaube, dass diese Mannschaft nur gewinnen kann. Der Meinung war ich von Anfang an, weil sie halt einfach alle irgendwie zusammengewürfelt und neu sind. Aber ich habe ein riesiges Vertrauen zu Alfred Gislason. Und wenn es dieses Jahr halt noch nicht reicht, dann schauen wir halt, wie es sich da nächstes Jahr, wie das nächstes Jahr zusammenpasst. Also ich glaube, dass die Messlatte nicht allzu hoch liegen sollte für diese Hauptrundengruppe. Es gibt mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der glaubt, dass die Mannschaft unbedingt zwingend ins Halbfinale kommen muss. Das sehe ich nicht so.
Ja gut, der Punkt wird eh irgendwann mal kommen, sobald das erste Hauptrundenspiel vielleicht, wenn man das gewinnt, und dann das ist ja meistens so, auch medial dann begleitet, dann spricht man sofort schon wieder von der Hauptrunde und alles ist super. Aber gut, das sind halt die normalen Umstände. Trotzdem, ich bin auch bei dir, dass man in der Hinsicht entspannt, in Anführungszeichen, mit dem nötigen Ehrgeiz in die Hauptrunde gehen kann, weil man sieht, bei dem Turnier kann trotz, also da ist sehr viel möglich, ja, weil die Situation, die wir jetzt bei uns haben, die kann natürlich auf den Gegner auch wieder treffen irgendwann mal, ja. Und trotzdem glaube ich auch in die Qualität der Mannschaft, weil Alfred oder der DHB ist es in Anführungszeichen diesen Umbruch jetzt eingegangen. Und ich habe so das Gefühl, die Spieler zahlen das Vertrauen gerade sehr stark auch zurück. Ja, also das sieht man, glaube ich, in den Leistungen, wie sie miteinander spielen, wie jeder Einzelne so ein bisschen weiß, ja gut, das ist vielleicht jetzt in Anführungszeichen die Umbruchphase, aber ich kriege das Vertrauen von einem Trainerteam und jeder, der irgendwie reinkommt, hat einen Beitrag geleistet. Ja, und das finde ich, kann man auch nochmal stark hervorheben, dass das auch von der Spielerseite Richtung ja, Trainerteam, Alfred selber irgendwie gerade zurückkommt.
Bis 2024, bis zu unserer Heim-EM, soll die neue deutsche Mannschaft titelfähig sein. Ist das für dich ein realistisches Szenario?
Ja gut, wenn man zu Hause ein Großturnier hat, dann sollte das immer ein Ansporn und ein Ziel sein. Ich glaube, wir haben in der Hinsicht auf jeden Fall bis dort die Zeit, etwas zu entwickeln, mit dem nötigen Mix aus erfahrenen, gestandenen Spielern, wie es ähnlich wie es jetzt vielleicht auch schon ist, mit wirklich jungen, tollen Spielern, die da hinterherkommen und hoffentlich dann auch das nötige Vertrauen bekommen, auch in Spielzeiten auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, also wir als Deutschland müssen den Anspruch haben, bei solchen Großturnieren immer natürlich stark mit nach vorne dabei zu sein und vor allen Dingen natürlich dann auch, wenn es darum geht, zu Hause bei Großturnieren, dann da besonders. Ja.
So, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Wer ist dein Favorit auf den Titel bei dieser EM?
Ja, also ich sag mal, Dänemark spielt schon sehr konstant und stark. Deswegen ist das mit Sicherheit so der Top-Favorit, der nach außen der Favorit auch da ist. Und dahinter wird es aber schon. Ja, also ich habe jetzt noch nicht alle Spiele gesehen, habe aber schon sehr viel auch in den Konferenzen gesehen. Sehr viel Potenzial, auch was Island angeht. Ja, Schweden muss man immer auf der Rechnung haben. Die Spanier haben trotz dieser Umbruchphase, die sie eingeläutet haben, anscheinend auch trotzdem brutal erfahrene Mannschaft. Also da spielen ja trotzdem immer noch sehr viele mit, die die letzten Jahre das Ganze begleitet haben. Also es wird ganz, ganz schwer. Jetzt so als Topfavorit würde ich jetzt mich mal Richtung Dänemark orientieren, weil sie einfach, wenn man den Kader anblickt, breit aufgestellt sind, aber in der Qualität natürlich breiter. Wir sprechen auch immer von einem großen, breiten Kader, aber die Qualität, die da hinten dran steckt, die ist natürlich schon nochmal eine andere.
Absolut. Ja, also da fährt man nie verkehrt, biegt man niemals falsch ab, wenn man sagt, Dänemark ist Top-Favorit auf den Titel.
Ja, also ich würde es auch mal schön, wenn mal was anderes, wenn sie wirklich mal eine andere Mannschaft da über eine Mannschaftsleistung da reinkämpft und die mal niederkämpft, ja, das wäre auch mal, also so aus rein aus.
Ja, Teams. Hat ja Frankreich bei Olympia, wie ich finde, schon auch genau das auch ausgenutzt. Das war ja schon diese mannschaftliche Geschlossenheit, die Franzosen bei Olympia hatten.
Genau, ja, einfach mal zum richtigen Zeitpunkt dann auch geschlossen da dahinter stehen. Das hat man eben auch in dem Spiel Russland gegen Norwegen gesehen. Da war es ähnlich. Klar, wenn sich das dann über ein Turnier mal ziehen kann, so das war ja ähnlich, darum habe ich das vorher angesprochen, wie wichtig auch so ein Rhythmus ist bei einem Turnier. 2016 bei der Europameisterschaft, da hatten wir irgendwann diesen Rhythmus gefunden. Und das war extrem wichtig, meiner Ansicht nach, um am Ende dann auch erfolgreich zu sein. Ja, und jetzt kann es natürlich sein, so ein Rhythmus, weil ich weiß es auch noch von damals, die Dänen haben sich dann damals beschwert, naja, wir hatten ein, zwei Tage mehr Pause, die haben in einem Halbfinale gegen irgendjemand verloren und das war von der Reise blöd und so weiter und so fort. Also wie stark so ein Rhythmus mit einspielen kann, weil wir hatten damals, glaube ich, jeden zweiten Tag kontinuierlich durch die zwei Wochen die Spiele und irgendwie war das gar kein Problem mehr zum Schluss, ja.
Ja, wenn man in so einem Rhythmus einmal drin ist, klar, dann funktioniert das. Aber schlimm ist dann halt nur, wenn der Rhythmus gestört wird.
Ja, so ist es. Aber wir wollten das Thema nochmal ansprechen.
Wollten wir nicht mehr. Wir machen jetzt so eine kleine Kasse auf. Kostet jetzt immer 2 Euro ins C-Schwein, wenn wir das Wort benutzen. Wir machen hier an diese Kategorie einen Haken, drücken der deutschen Mannschaft die Daumen. Interessant ist ja auch, also wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist das Spiel gegen Polen ja schon rum, offensichtlich, habe ich gerade so ein bisschen mitbekommen. Deswegen, wir stochern schon wieder in der Zukunft rum und die Zuhörer wissen schon, wie es ausgegangen ist. Finde ich immer sehr spannend, aber so ein bisschen ist das bei so Podcasts halt so. Wir gehen in die nächste Kategorie.
Löwen privat.
Hier werfen wir einen genauen Blick auf die Vita all unserer Gäste, die zum ersten Mal bei uns sind. Martin, du bist ein echter Schwabe.
Ja.
Ja, da muss es ja auch geben.
Das anscheinend auch noch, ja.
Deine handballerische Heimat hast du ziemlich früh bei der HBW Balingen-Waldstätten gefunden. Ich nehme an, dass dein älterer Bruder daran nicht ganz unbeteiligt war.
Exakt, der war nicht ganz unbeteiligt, weil der zu jungen Jahren, der ist ja 3 Jahre älter, viel, viel besser war als ich. Also er ist mir quasi immer so einen Schritt voraus gewesen und ich wollte eigentlich immer genau das tun, was er macht. Und er ist dann in seinem ersten Jahr nach Balingen, nach Waldstätten noch gewechselt. Da gab es die Fusionierung noch nicht. Mhm. Und somit war klar, okay, das irgendwann habe ich auch Lust, das zu machen. Und so ist man eigentlich ständig 1-2 Jahre später da nachgeeifert. Und so bin ich dann mit 17, 16 schon im Jugendbereich zur JSG. Die gab es nämlich zuvor. Der Zusammenschluss im Jugendbereich war vor dem Zusammenschluss im Profibereich. Und dann bin ich da in die Jugend gewechselt. Ja.
Was macht diesen Verein für dich so besonders?
Was macht den Verein so besonders? Also zunächst mal die bodenständige Art, die man über die gesamte Zeit irgendwie beibehalten hat und dieses familiäre Umfeld, das hat es sehr geprägt. Also wenn man natürlich den Verein länger kennt, dann weiß man, wie das früher war in der alten Halle, wie sich da alle drum bemüht haben. Da wurde wirklich das Maximale rausgeholt. Also weißt du, da wurden die Theken früher noch mitten aufs Spielfeld direkt nach Abpfiff gefahren und alle Menschen standen nach dem Abpfiff auf der Spielfläche und haben das Spiel nochmal Revue passieren lassen. Also eine ganz besondere Atmosphäre. Also da konntest du sein, da bist du als Spieler erst nach 2 Stunden irgendwie zum Duschen gekommen, weil du halt ständig mit irgendjemand gesprochen hast und alle irgendwie auf dem Spielfeld waren, nachdem das Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, auch trotz dessen, dass man dann so, natürlich sich auch mehr professionalisiert hat. So die neue Halle kam, die ja dann im Prinzip auch schon fast wieder zu klein war, relativ schnell, aber trotzdem immer das Maximale rausgeholt. Und das zeigt sich jetzt halt heute auch noch, wenn man denkt, dass bei so Spieltagen, zwischen 120 und 150 ehrenamtliche Helfner zwischen 6 und 8 Stunden da jeden Spieltag helfen für, nichts, nur für den Verein, nur für den Handball, nur für die Region. Das ist schon beachtlich und das sind einfach Werte, die da auch transportiert werden und das macht es vielleicht ganz so besonders. Ja.
Also das ist auch so ein Ding, da finde ich, wird auch manchmal auch viel zu wenig auch einfach Danke gesagt. Ne? Also wir haben auch trotz vielleicht eines etwas größeren Vereins und auch einer etwas größeren Spielstätte natürlich auch noch Unmengen an ehrenamtlichen Helfern und da können wir diese Gelegenheit mal kurz nutzen und einfach mal insgesamt Danke sagen, weil ohne Ehrenamt wäre der Sport Handball natürlich gar nicht machbar. Ja. Interessant ist natürlich, was du gerade sagst, das heißt, ihr habt dann damals Theken auf das Spielfeld gerollt und dann wurde da, also das heißt im Endeffekt, das, was die Leute heute so bei Facebook und in den Social Media anonym loslassen, das hat man damals dann einfach noch bei einem Bierchen diskutiert. Ist für mich als so ein bisschen Social Media kritischer Mensch, ist das tatsächlich eine sehr schöne Vorstellung.
Ja, also klar, da gibt es auch diejenigen, also das war das klassische, da kam nach einem guten Spiel die Schulterklopfer, nach einem schlechten Spiel die halt irgendwie einen Kommentar noch abgelassen haben, aber nach 3-4 Bieren vielleicht schon nochmal, haben sie sich vielleicht noch mehr getraut, aber im Prinzip war trotzdem alles human und friedlich. Das kann man mit den heutigen Beiträgen oder so gar nicht mehr vergleichen. Ja. Also klar, es gab die normalen Verkaufsstände, die in der Halle gab, aber so einfach dieses ein bisschen Besondere hat man dann da schon genutzt. Das war auch eine coole Atmosphäre und da ist man tatsächlich viel, viel länger in der Halle geblieben.
Ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr schön. Grundsätzlich hoffen wir, dass das mit der Nähe, weil das ist das, was Handball ausgemacht hat, diese Fannähe, dass man einfach sich wirklich abends mal nochmal hingestellt hat oder auch wie bei uns die großen Autogrammstunden mit den Kiddies auf dem Spielfeld. Das muss alles wiederkommen, wenn das Ding da rum ist.
Genau, das ist, das ist...
Ich hab's nicht gesagt.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Das trifft ja nicht nur auf die Nationalmannschaft zu, sondern eben vor allem ja auf die Vereine, gerade was die Kinder angeht. Ja, du kannst keine, du darfst nicht mehr aufs Spielfeld, du darfst keine Autogramme schreiben. Ja, du siehst selber, wie gerne Kinder irgendwie dann noch nahe einen Ball irgendwo aufs Tor werfen. Und diese Nähe, die hat ja unsere Sportart oder das ist ja das, was uns von anderen vielleicht auch unterscheidet. Und das ist halt gerade das, was nicht passiert. Und leider.
Es gab ja, es gab Bundesligisten, die haben ja, mehr oder weniger gezwungenermaßen aufgrund von 2G zeitweise Kinder ausgesperrt.
Ja, genau, ja.
Und das ist, boah, also dass es so weit dann mal kommt, das ist natürlich sehr hart, aber wir wollten nicht mehr. Ja. Du bist nach Lemgo gewechselt. Mhm. Wie wichtig war dieser Ausflug, sage ich jetzt mal, aus dem heimischen Nest ins Ostwestfälische für dich?
Sehr wichtig. Einmal natürlich so den nächsten Entwicklungsschritt auf der Agenda zu haben, weil es ein Zeitpunkt war, wo es an sich ja gut lief, aus der Jugend-Junioren-Zeit raus, die wir ja da sehr auch mit Uwe und Steffen Weinhold und Knäule, also wir hatten ja schon eine sehr erfolgreiche Zeit damals und deswegen da den nächsten Schritt, dann A, zumindest ja in der Bundesliga schon gemacht zu haben mit Balingen, dann aber so den nächsten Step einfach zu gehen, sportlich da einfach höher anzuknüpfen, aber auch dann ja mit Anfang 20 so aus dem Umfeld mal rauszukommen, ja, sich selber zu organisieren, das Leben zu organisieren, sagen wir es jetzt mal so, das hat ja, Lebenserfahrung zu sammeln einfach,
ja. Ja, einmal rauskommen ist tatsächlich, glaube ich, also selbst wenn es dann nur kurz ist, wenn man mal was anderes gesehen hat, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. 2008, als du dorthin kamst, waren die glorreichen Zeiten des TBV Lemgo gerade vorbei. War es für dich trotzdem die richtige Entscheidung?
Zu dem damaligen Zeitpunkt definitiv. Ich hatte unterschiedliche Angebote da liegen. Es hat für mich einfach vom Gesamtkonzept irgendwo, weil man eben die glorreichen Zeiten waren in der Tat vorbei und man wollte daran dann nahtlos anknüpfen. Ja. Und wir haben es auch im ersten Jahr ja sehr gut geschafft. Sind knapp am dritten oder zweiten Platz vorbeigeschrammt, also knapp an der Champions League Quali. Also man hat schon die richtige Richtung eingeschlagen. Und das ist auch genau der Punkt gewesen, wo ich da für mich gesagt habe, da möchte ich auch hin. Und trotzdem, der Sport ist halt sehr schnell und ändert sich sehr schnell. Gab es dann das Jahr drauf oder die Jahre drauf oder ein bisschen eine Umbruchphase und ganz schnell kann es dann auch wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Aber trotzdem zu dem damaligen Zeitpunkt definitiv eine richtige Entscheidung, weil man extrem mit anderen Leuten, mit sehr erfahrenen Spielern zusammengespielt hat. Ja. Da habe ich extrem viel gelernt, auch im Training.
Ja, jetzt bist du ja gerade zu Gast im Podcast eines Teams, bei dem die Situation vielleicht gerade in diesem Moment ähnlich so ein bisschen ist. Also viele Leute werden auch unsere Neuzugänge wahrscheinlich sagen, naja, du bist gekommen, als die glorreichen Zeiten der Löwen vorbei waren. Man muss halt einfach, glaube ich, immer wieder weiterarbeiten, um an diese glorreichen Zeiten anzuknüpfen. Die Mannschaft, die damals in Lemgo da war, war jetzt ja auch nicht so schlecht. Also Carsten Lichtlein, Lars Kaufmann, Mimi Kraus, Flo Kermann, du dann noch on top. Wie spielt es sich denn dann in so einem Star-Ensemble? Wie fügt man sich da ein?
Ja, also das, du sagst das, da waren noch zig andere dabei, ja. Martin Galia im Tor, Logik Gayerson links außen. Also wir hatten da schon Thomas Mackscheid, der ja auch bei euch mal war. Also schon eine sehr, sehr gute Truppe, Mannschaft zusammen. Und es war für mich natürlich nicht einfach, da gleich Fuß zu fassen. Wäre es auch irgendwo anders nicht gewesen, aber halt ja, einfach durchzusetzen, sein für das, was man geholt wurde, auch anzubringen. Und gemeinsam halt zu leisten. Trotzdem glaube ich, und das jetzt auch vielleicht mit Hinblick auf jetzt eure Situation, wie auch immer, glaube ich, dass man nicht immer nur jetzt auch in Mannschaft oder die Mannschaft oder auch als Verein nur sehr kurzfristig sehen sollte. Ja, man hatte natürlich sehr kurzfristig irgendwelche Ziele im Kopf und vielleicht die langfristige Vision nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Und rückblickend betrachtet, war es dann zu viel individuelle Klasse, die wir vielleicht hatten, und es nicht gebündelt bekommen haben. Man weiß es nicht genau, aber da steckt natürlich sehr, sehr viel dahinter und das ist ein großer Faktor. Man muss gewissen neuen Konstrukten eben auch Zeit geben. Man sagt ja, ein Top-Team baut man auf innerhalb von zwischen 3 und 5 Jahre, also holt man einen Höhepunkt sozusagen raus. Ich glaube, das verschiebt sich aufgrund unserer aktuellen Umstände, egal wie die auch aussehen, ein bisschen, dass es ein bisschen verkürzt wird. Also 2 Jahre brauchst du mindestens, um so wirklich was daraus zu ziehen. Und die Zeit kriegt man leider im Sport oftmals nicht.
Das stimmt. Das ist, obwohl es im Handball nicht so krass ist wie in anderen Sportarten, ja, es gibt da auch die ganz normalen Auswirkungen, die ganz normalen Konsequenzen, ja, wenn es mal nicht so sehr läuft. Das ist schade. Wobei, also trotzdem, so ein bisschen was behält sich der Handball ja offensichtlich doch noch. Es ist nicht immer als erstes und sofort der Trainer schuld, also nicht überall, gibt es auch. aber das, da finde ich, hat sich der Handball doch noch ein kleines bisschen Normalität so ein bisschen bewahrt. Du bist dann ab 2013 wieder bis zum Karriereende 2020 nach Baling gegangen.
Ja.
Darunter auch 2 Jahre in der zweiten Liga. Hattest du zwischendrin nochmal an den erneuten Wechsel gedacht? Weil es ging ja unter anderem auch darum, weiter Nationalmannschaft zu spielen und unter anderem um eine Heim-WM 2019.
Ja, hatte ich definitiv. Also es gab auch unterschiedliche Anfragen mal in der Zeit noch. Der Wechsel damals zurück war mehr so, okay, weil ich damals mit meiner eigenen Leistung zum Ende hin wieder ein bisschen mehr, aber so diese Zwischenphase nach dieser Umbruchphase in Lemgo auch nicht sehr zufrieden war. Und rückblickend betrachtet war das so meine schwächste Phase in der gesamten Karriere. Gab unterschiedliche Gründe, warum das wahrscheinlich so war. Und da dann quasi nochmal zu sagen, okay, ich erde mich nochmal neu. Also, weil ich wusste, okay, ich bin jemand, der was, um Leistung zu bringen, in Anführungszeichen, muss ich mich, ja, wohlfühlen. Davon bin ich eigentlich überzeugt, dass es für jeden gilt, egal in welcher Branche. Das heißt nicht, dass man sich in eine Komfortzone begibt und dann sagt, jawohl, hier geht's mir gut und ich will nicht weit weg und was auch immer, sondern einfach daraus wirklich Leistung zu entwickeln. Und darum habe ich den Schritt damals gemacht, weil ich das Potenzial natürlich im Verein noch gesehen habe, sich stetig, ja, mit guten Spielern zu entwickeln. Aber dann für mich auch nochmal zu sagen, okay, ich gehe nochmal dahin, wo es begonnen hat und kann mich nochmal auf das fokussieren, was mich stark gemacht hat. Und diese Schritte haben dann dazu geführt, dass ich ja mich dann auch Stück für Stück auch persönlich dann nochmal gesteigert habe, sodass ich mich dann 2014, 2015 ja dann auch für die Nationalmannschaft wieder, ich sag mal, mehr empfohlen habe, wie es vielleicht die Jahre zuvor war. Und dann da einfach, ja, eine tragende Rolle weiterhin gespielt habe. Und trotz des Abstiegs dann, was ein paar Jahre später dann kam, ich bin halt jemand, der gern was entwickelt oder mitentwickelt. Ja, es ist der einfache Schritt zu sagen, ich pack meine Sachen und fahre irgendwo anders hin und nach 2 Jahren fahre ich wieder irgendwo anders hin. Das ist okay und ist auch völlig verständlich. Nur da habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann hier nochmal, ja, ich will da mitwirken, das Ganze auf andere Beine zu stellen. Und wenn ich mir die Strukturen jetzt ansehe, wie sie davor wären, dann weiß ich, okay, das konnte ich auch, ich sag mal, gedanklich mit dazu beitragen.
Ja. Ja, vor allem diese ganze Geschichte damals mit Auf- und Abstieg und dann als, ich glaube, 19. Team mit dabei sein, das war ja damals Geschichte mit dem HSV, Insolvenz, nicht Insolvenz, die durften dann am Ende doch mit dabei bleiben, haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen reingeklagt, oder wart ihr es euch direkt reingeklagt? Weiß ich gar nicht mehr.
Wir haben uns dann reingeklagt.
Auf jeden Fall eine ziemlich krasse Geschichte irgendwie da um euch herum. Das macht ja auch ein bisschen was mit einem, oder?
Ja, definitiv. Und aus der Geschichte spielt man dann die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Ja, also das muss man dann aussehen. Ja. Es kommt dann zu den ersten Spieltagen gegen Kiel, Hamburg und nochmal irgendjemand und wir stehen da mit, keine Ahnung, 6-1 Punkte oder so. Also, und das hat ja auch niemand erwartet. Aber das ist ja auch so der Punkt, wie es jetzt vielleicht auch bei der, wenn du ein bisschen weniger Erwartungshaltung hast von außen, wenn der Druck ein bisschen nachlässt, dann kannst du in vielen Bereichen auch ein bisschen besser aufspielen. Und das spiegelt sich dann halt auch, ja, auf dem Spielfeld irgendwo wieder. Es war eine sehr, ja, intensive Zeit, sage ich mal, und hat man schon auch sehr viel gelernt, auch fürs Leben.
Ja, das war tatsächlich, ich erinnere mich sehr gut an das Jahr, weil wir nämlich in dem Jahr dann auch für euer Heimspiel in eine kleinere Halle umgezogen waren, weil es einfach nicht mehr in den Plan der SAP-Arena gepasst hat und wir dann in St. Leon Roth gegen euch Bundesliga gespielt haben. Das war ja undenkbar. Und damals Andi Schmid im Spiel gegen euch, ich glaube, sogar 2 Torhüterparaden hatte, weil damals gab es 7-6 noch nicht.
Stimmt.
War auch eine kuriose Situation. Mittlerweile wird ja auch nicht mehr so hitzig darüber diskutiert, ob man als Zweitligaspieler für das DHB-Team in Frage kommt. Siehe Julian Köster, Hendrik Wagner, der jetzt nachkommt. Gut, man muss sagen, Hendrik Wagner ist ja schon irgendwie schon ein gefühlter Erstligaspieler, der geht jetzt nach Wetzlar ab der kommenden Saison. Liegt aber auch daran, dass die Qualität der zweiten HBL auch gut ist und hoch ist.
Ja, definitiv. Also das war das, was ich dann gemerkt habe, wo wir da die zwei Jahre in der zweiten Liga waren, dass die oberen Mannschaften sehr, sehr professionell schon aufgestellt sind und natürlich alle nach oben schielen und sie können sich gar nicht mal erlauben, ja, anders zu arbeiten. Und was halt auch schön war zu sehen, dass viele junge deutsche Spieler mit sehr viel Potenzial da ihre Spielzeiten bekommen. Und das spiegelt sich dann halt auch irgendwann mal wieder. Und diese Professionalisierung, die da vor ein paar Jahren dann auch Richtung zweite Liga stattgefunden hat, das ja, kommt vielen zugute und eben jetzt auch in solchen Ergebnissen, dass dann Spieler da auch in den Blickpunkt geraten mit besonderen Qualitäten, sage ich jetzt mal, wenn du Julian Köster ansprichst, der natürlich halt jetzt auch sehr stark über diese Abwehrrolle, die er da einnehmen kann auf vorne Mitte, ja, wo es halt vielleicht in der ersten Liga wenige gibt, die das so spielen können.
Mhm. Du bist ja selbst auch weiter voll involviert im deutschen Handball, seit einem Jahr Mitglied des Mentoring-Teams in der Eliteförderung des Deutschen Handballbundes. Wie genau oder was genau machst du da? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist die Eliteförderung oder das Mentorenprogramm wurde vor langer, langer Zeit mal eingeführt. Ich glaube, so der erste Durchgang, da war Janik Kohlbacher dabei, Finn Lemke und so, die dann gerade bei uns bei der Europameisterschaft so einen wesentlichen Anteil ja auch daran hatten, dass wir da erfolgreich waren. Da waren, glaube ich, 5, 6 Spieler dabei. Wenn man einfach gesehen hat, man muss diesen Übergangsbereich aus dem Jugend- oder Juniorenbereich mit dem Anschluss an die A-Nationalmannschaft ein bisschen stärker unterstützen, und das auch individuell unterstützen, einen Mentor an die Hand zu geben, der sagt, okay, ich bin als externer Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es um Themen wie Schule geht, gibt es da Probleme, kann man unterstützend einwirken, Hilfestellungen bieten, aber auch duale Karriere, wie geht es vielleicht weiter, wenn man die Schule absolviert hat, einfach dieses Thema, dass man eine nötige Sicherheit hat, aber vor allen Dingen natürlich auch der sportliche Teil im Blick zu haben, individuelle Entwicklungen, wo liegen die Stärken, was ist vielleicht der nächste Karriereschritt. Da einfach begleiten, eine Vertrauensperson zu haben, wo man zu jeder Zeit immer fragen kann und so eine klare, bisschen so eine Karriereplanung mit aufbaut, die halt sehr zugeschnitten ist. Darum geht es in dem Programm und so begleite ich die Jungs und Mädchen.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Aufgabe. Deine Trainerausbildung hast du parallel auch vorangetrieben. Sehen wir Martin Strobel bald auf einer Trainerbank?
Das weiß ich nicht. Geplant ist in der Hinsicht wirklich noch nichts, weil ich das auch nie während meiner Karriere forciert hatte, weil ich nie wirklich die Zeit dazu hatte, mich darum zu kümmern oder auch die Zeit, eine Mannschaft zu trainieren. Ich habe die Trainerausbildung jetzt auch eben in dem Zuge des Mentoren-Zykluses gemacht, weil natürlich auch fachlich eine Kompetenz da sein muss, um bestimmte Dinge zu sehen. Das heißt nicht immer, und das habe ich jetzt eben auch gemerkt, dass gute Spieler direkt gute Trainer sind. Ja, ich glaube, man braucht extrem viel Erfahrung, um Prozesse auch in den Trainerbereich einfach zu integrieren. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren sehr stark mit diesem, mit dem Thema der Menschenführung auseinandergesetzt. Also von der Seite her, glaube ich, wäre das vielleicht durchaus machbar, aber trotzdem fachlich, da muss schon sehr viel einfach eine Erfahrung sammeln. Und aktuell ist es nicht im Plan. Natürlich, wenn man jetzt so Spiele anschaut, dann kribbelt es in den Händen schon immer mal wieder und denkt über bestimmte Szenarien nach. Aber ich glaube, man sieht dann irgendwann mal in die Zukunft. Mal gucken, was kommt.
Ist ja noch nicht aller Tage Abend, ne? Also ich meine, wer hätte vorausgesehen, dass wir mit 46 nochmal ein Comeback von Henning Fritz sehen und der fast nochmal deutscher Meister wird. Nicht nur Henning Fritz, auch Matthias Andersson, der auf einmal nochmal wieder zwischen den Pfosten steht. Genau.
Also ich bin jemand, der
soll halt, ja niemals nie sagen, ne?
Genau. Jemand, der gewisse Dinge auch sehr strategisch angeht, wo genau abwägt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann habe ich auch das Gefühl dafür, also was brauche ich dafür vielleicht auch, was muss ich vielleicht noch entwickeln. Ich merke jetzt, dass mir die Arbeit mit den jungen Menschen, also mit den jungen Spielern und Spielerinnen sehr viel Spaß macht, auch mal in der Halle zu stehen, also wenn die vielleicht Training haben und da das ein oder andere auf so einem Lehrgang von der Junioren-Nationalmannschaft was rüberzubringen, die Erfahrungen zu teilen, also natürlich, das macht natürlich schon Spaß, weil natürlich aus sehr viel erlebt hat, ja.
Du bist nicht nur Handballer durch und durch, sondern auch Autor mittlerweile. Höhepunkt am Tiefpunkt heißt dein Erstlingswerk. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es darin geht.
Ja, du hattest vorher die Sondersituation vielleicht angesprochen mit den Zweitligaspielern, die jetzt da waren. Und es war ja vor der Weltmeisterschaft 2019 so, dass ich nach meinen 2 Jahren Abstinenz nach den Olympischen Spielen in Rio erstmal eine Pause eingelegt hatte und in der Zeit, wie wir abgestiegen sind, die 2 Jahre dann auch in der zweiten Liga aktiv war und ich dann trotzdem in den Fokus von Christian Prokop damals als Bundestrainer kam und er mir da die Möglichkeit gegeben hat, nochmal dazu zu stoßen und somit die Heimweltmeisterschaft zu spielen. Und es war natürlich besondere Monate, die da auf einen eingeprasselt sind. Zum einen, wie geht man damit um? Diese ganze Kurve von jetzt musst du liefern, jetzt musst du dich aber auch erstmal wieder durchsetzen, also auch innerhalb der Mannschaft, weil das Vertrauen zurückzugewinnen war auch, also das spürst du einfach, ja, das war so der erste Schritt einfach. Und dann am Ende natürlich dann so mit so einer schweren Verletzung dann auch noch aus dem Turnier auszuscheiden. Das war schon sehr eine besondere Zeit und da kam einfach das Gefühl aus, ich muss da was niederschreiben, für mich vielleicht auch erstmal so. Und dann aber schon gedacht, okay, das würde ich gerne nach außen tragen.
Ja, das war natürlich dramatisch. Ich war ja quasi mit in der Halle, als das passiert ist, ja, mit deiner Verletzung in der Lanxess Arena in Köln. Das ist ja auch erstmal, das muss man ja auch erstmal wegstecken und auch erstmal verarbeiten. Es war auch nicht deine erste schwerere Verletzung, oder?
Also in dem Ausmaß tatsächlich schon. Die kleineren Sachen, also ich war ganz früh, hatte ich mal auch schon mal eine Knieverletzung rechts. Die war allerdings halt ganz so schlimm. Und dann natürlich die üblichen Sachen wie Sprunggelenke. Meine linke Schulter, die hat es mal erwischt. Ich glaube, die hätte man vielleicht auch operieren können damals, so im Nachhinein betrachtet. Aber ja, also das war schon mit die schwerste, die ich dann so hatte. Das hat sich ja dann auch über ein Jahr gezogen, bis da wieder alles fit ist oder beziehungsweise jetzt, ich merke das ja immer noch. Und es war natürlich dann einfach damit umzugehen. Natürlich nicht einfach, aber dann auch der Grund zu haben, nach vorne zu blicken, darum ist das Buch ja auch so ein bisschen entstanden, jetzt nicht sich nur im Selbstmitleid zu vergraben, sondern was kann ich daraus ziehen? Und viele Themen, die ich heute mache, haben sich aus dieser Verletzung entwickelt, ja. Und es gilt halt auch mal nach außen zu tragen, dass es nicht immer heißt, ab dem Zeitpunkt ist alles vorbei.
Also natürlich ist es eine Verletzung, das ist eine super bittere Situation in diesem Moment. Aber eins ist natürlich auch klar, auf einmal kannte deinen Namen ganz Deutschland. Die dich vorher noch nicht so einordnen konnten, die wussten spätestens dann, wer du warst. Das war quasi das Knie der Nation. Diese Heim-WM hatte ja sowieso alle Rekorde gebrochen, was Einschaltquoten von Spielen anging. Wie bist du damit umgegangen, dass du ja wahrscheinlich damals auch unglaublich viel Feedback bekommen hast, Nachrichten bekommen hast? Ganz Deutschland, alle Zeitungen haben sich dafür interessiert, was mit deinem Knie ist.
Ja, also es war ganz kurios. Es war wirklich, weil man das ja so nicht gewohnt war. Ja, also ich sag mal, das kennen Fußballer oder ich sag mal die bekannten Handballer. Jetzt, wenn ich Uwe nehme, der ist natürlich in einer anderen Range oder so. Aber auch die internationalen Topstars. Und das war halt punktuell zu dem Zeitpunkt natürlich extrem. Und es war viele, viele Nachrichten, viel Unterstützung, viele Anfragen, viel Feedback. Das freut einen natürlich trotzdem. War es eine neue Situation. Ich kann mich noch erinnern, im Krankenhaus, weil die kam dann mal eine Schwester, wo ich dann eben zur Operation gefahren bin ins Krankenhaus und war dann davor, das war kurz da danach, kam die Krankenschwester mal rein und sagte ja so, ja, Herr Strobitz, müssen wir Sie mal fragen. Also da unten kommen die ganze Zeit Leute zu uns, weil die irgendwie mitbekommen haben, dass sie hier im Krankenhaus liegen und operiert werden. Sollen wir die wegschicken oder zu ihnen hochschicken? Ich sage, ja, wie viel waren das? Das waren schon immer mal wieder am Tag so ein paar. Dann sage ich, nee, dann schicken sie die lieber mal weg, dass es jetzt halt gerade geht. Und trotzdem ging dann auf einmal irgendwann mal die Tür auf und es stand ein älterer Herr in meinem Zimmer mit einer Blume in der Hand. Und ich so, ja, hallo. Und er wollte mir jetzt kurz alles Gute und gute Besserung wünschen. Hier die Blume. Und ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Also ganz, ganz dubios, ein bisschen Angst sogar bekommen, weil ich konnte mich ja nicht bewegen. Ja, und der hatte halt so, und das habe ich dann gesehen, der hatte so ein SWR-Pin dran. Der kann den ja überall her haben. Okay. Ja, und vielleicht haben halt die Schwestern gedacht, das ist ein Reporter oder vom Fernsehen, ich weiß es nicht genau. Und dann ist er aber nachher dann irgendwann mal gegangen. Und ab dem Zeltpunkt habe ich gesagt, okay, nur noch Freunde und Familie. dann bin ich ja auch schon wieder nach Hause gekommen. Also es war schon eine besondere Zeit damals.
Was eine Situation. Warst du in Köln im Krankenhaus oder wo warst du da?
Dann von Köln. Ich war direkt nach dem Spiel, also zur Untersuchung war ich in Köln. Bin aber am nächsten Tag direkt nach Mark Gröningen, ist bei Ludwigsburg gefahren, in der Spezialklinik und da war ich dann im Krankenhaus.
Zurück ins Schwäbische.
Genau.
Boah, krasse Geschichte. Also ja, diese Heim-WM natürlich für jeden, der in irgendeiner Form daran beteiligt war, ja, einfach eine super krass spannende Sache. Das obwohl nicht wie mit 2007 der große Wurf gelungen ist, sondern ich sage jetzt mal nur Halbfinale. Das war schon eine krasse Zeit. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, jetzt an diese Kategorie einen kleinen Haken zu machen und wir kommen zur nächsten und letzten Kategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
Ja, eigentlich Löwen in freier Wildbahn, diesmal Martin in freier Wildbahn. Hier reden wir mit unseren Gästen über Themen, zu denen sie ja potenziell eine starke Meinung haben. Bei dir ist es natürlich das große Thema Spielgestaltung, Teamzusammenhalt, Führung auf dem Feld. Wir haben hier bei den Löwen ja auch eine recht ansehnliche Spielmachertradition. Wie sehr wird dir Andi Schmid in der Bundesliga fehlen?
Ja, sehr stark. Also er hat die letzten Jahre einfach geprägt, natürlich über die Spielweise, aber auch als Person. Das sieht man, glaube ich, auch, wie die Liga darauf reagiert hat, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie Kiel beim letzten Spiel oder bei dem Spiel in Kiel, wie er da verabschiedet wurde vom Gegner. Also das zeigt einfach, was für eine Stellung er in den letzten Jahren hier hatte. Und ja, weil er immer natürlich noch überragend spielt und deswegen natürlich ja, wird das schon fehlen. Ja,
ja, das glaube ich tatsächlich auch. Wir hatten alle ein bisschen Gänsehaut bei dem, was sich die Kieler da ausgedacht haben. Vor allen Dingen, weil Andi Schmid also ja da wirklich für 3 Jahre richtig schlechte Laune gesorgt hat im hohen Norden. Sein Nachfolger soll Juri Knorr werden. Auf ihm liegt nicht zuletzt deshalb auch ein extremer Fokus. Kannst du dich ein bisschen in ihn hineinversetzen und nachfühlen, dass ihn das womöglich auch sehr belastet? Also da sprechen wir ja nicht nur aus Löwensicht drüber, sondern ja auch Nationalmannschaft.
Ja, definitiv. Also das war, ich glaube, jeder Spieler, der irgendwie in so eine Rolle jung reinrutscht, wo dann so ein Übergang da ist, der muss damit umgehen, aber das ist nicht einfach. Ja, ich sag mal, bei mir wurde ja oft dann damals so der Vergleich zu Markus Bauer gezogen, der Nächste, der da dahinterherkommt, auch von der Spielart und Spielweise so ein bisschen ähnlich waren oder zumindest so dargestellt wurde auch. Und ja, dann muss man wird natürlich immer damit konfrontiert und das ist ja jetzt bei Juri ähnlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass solche Spieler dann auch schnell ihren Stil, ihre Möglichkeiten auch bekommen, sich anderweitig zu präsentieren. Aber dazu gehört es halt auch, dass sie sich selber entwickeln, ja, und Meinungen äußern zu bestimmten Themen oder einfach jetzt auch ja mit Leistung erstmal, das ist immer so der erste Ansatzpunkt, natürlich überzeugen. Das ist extrem, extrem wichtig.
Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach. Ich glaube, dass die Zeiten auch andere sind, ne? Das ist einfach jetzt der Fokus durch, genau. Wir haben damals wieder mit Social Media und Co. Der Fokus ist einfach viel, viel krasser drauf. Es wird alles direkt beobachtet. Und das ist, glaube ich, aber im Handball schon auch irgendwie neu. Ja, es werden halt auch Entscheidungen neben dem Feld, neben der Platte, speziell jetzt bei Juri, ganz, ganz, ganz anders beleuchtet. Ja. Unfassbar. Also ich will gar nicht wissen, was er da die letzten Wochen und Monate wirklich auch durchgemacht hat.
Ja, also definitiv. Diese ganze Berichterstattung, das Schnelllebige, wie schnell eine Diskussion zu irgendwas, zu irgendeinem Thema aufkommen kann, ist natürlich über Social Media viel, viel extremer, wie es vor vielen, vielen Jahren noch war. Und da ist man natürlich sofort mit im Boot, ja. Also und dann gilt es eben mit diesen Themen halt umzugehen, sie zu handeln. Wenn man sie nicht handeln kann, dann vielleicht die nötige Rückendeckung von unterschiedlichen Personen haben, da sich zu entfalten zu können. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Wie war das denn damals für dich als junger Handballer, der Verantwortung auf dem Feld übernommen hat? Kam das unbewusst? Warst du vielleicht einfach auch ein Typ dafür? Oder hat das ein Trainer in dir gesehen und gesagt, ich glaube, das geht?
Ich hatte tatsächlich erst vor kurzem mal mit irgendjemand darüber gesprochen und da ist mir erst mal aufgefallen, dass das halt leid, also das ist halt leider, dass das bei mir fast nie anders war. Also ich bin mit 17, 16, wo ich da in die aktive Zeit reingestolpert bin, das war wirklich so, immer irgendwie mit dabei und konnte schon Verantwortung auch übernehmen oder musste die auch übernehmen, weil ich eine tragende Rolle gespielt habe. Somit kannte ich die Situation gar nicht, erst mal 50 Minuten auf der Bank zu sitzen und dann erst noch 10 Minuten zu spielen. Also das hat sich irgendwie durch die gesamte Karriere so ein bisschen manchmal durchgezogen. Nationalmannschaft gab es dann mal solche Phasen, definitiv. Deswegen waren die vielleicht auch schwieriger für mich. Aber so von, wenn ich das so Vereinssicht sehe, war das eigentlich immer so, da hatte ich sehr früh einfach sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, weil man damals war es quasi die Entscheidung, okay, holt man noch einen Spieler oder zieht man den jungen Strobel hoch, weil geplant war, dass wir alle aus der A-Jugend in die zweite Mannschaft halt dann reinrutschen und zu meinem Glück hat es dann geheißen, okay, wir holen den nicht, sondern wir setzen auf dich und deshalb konnte ich sehr früh auch sehr schnell mit, oder musste ich ja auch die älteren Spieler als Spielmacher dann links und rechts einfach lenken und darauf eingehen oder ja zu einem Konsens kommen sozusagen und darum habe ich da auch sehr schnell dann immer die Verantwortung übernommen.
Was macht für dich denn einen guten Spielmacher aus?
Ja, das hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Also der klassische Spielmacher früher war ja wirklich so dieses der Ballverteiler, der Lückenreißer, der ein bisschen das Ganze in Schwung bringt. Ich glaube, es ist halt einfach extrem wichtig, so einen guten Mix zu haben. Also die Athletik hat sich natürlich bei allen Spielern verändert, aber auch bei einem Spielmacher extrem. Ich glaube einfach, er muss das Spiel verstehen, er muss seine Mitspieler auch verstehen. Also wann kann ich wen in welche Situation bringen? Wann muss ich aber auch selber agieren? Oder was ist meine Hauptstärke? Ja, wenn ich jetzt Andi nehme, natürlich wäre es blöd, wenn er jetzt nie mit dem Kreis spielt. Also wenn er das nie in den Fokus gesetzt hätte. Ja. Und bei mir war es jetzt eher so, okay, ich weiß, wann ich selber aufs Tor gehen kann und muss, weiß aber auch, wann es besser ist, vielleicht die anderen dann nachher einzusetzen. Ja, und so muss es jeder für sich so ein bisschen auf das Spielsystem abwälzen. Also es ist sehr wichtig, sich auch mit den Themen, nicht nur mit dem Taktischen auseinanderzusetzen, sondern halt auch mit den Spielertypen links, rechts oder auch vor mir. Ja, das halte ich für sehr wichtig. Und eben die Ruhe in so kritischen Phasen zu bewahren, ja, den Überblick zu bewahren, ist so die Intelligenz mit an den Tag zu legen, ja, weil ich weiß nicht, wie viele unzählige Auszeiten es gab, wo du halt einfach weißt, okay, der Trainer in den 60 Sekunden packt der Trainer möglichst viel rein und danach kommen trotzdem drei Spieler zu dir und sagen, was soll ich jetzt genau machen? Und da eben das Verständnis, ja, das ist halt so.
Ja, ja.
Da das Verständnis dann halt zu haben oder so schnell zu schalten oder vielleicht schon vorweg zu ahnen und du gehst auf den Zug, weil dann hast du dann wirklich keine Zeit mehr, denn das ist ewig lang zu erklären. Das gehört natürlich auch da dazu.
Es gibt ja die unterschiedlichsten Leadertypen, also eher die lauteren wie Dulle, also Domagoj Gojdowniak oder Nikola Karabatic, aber halt auch die leiseren wie du, Andi oder halt auch Juri Knorr. Worin hast du für dich denn den Vorteil gesehen, das Ganze eher ruhiger anzugehen, ein bisschen analytischer anzugehen?
Ja, das hat mir halt in meiner Spielart, also den Fokus, dass ich den Fokus dann behalten kann. Ja, es gibt so einen Spruch, wenn die Emotionen dich kontrollieren, dann bist du aus der Zone draußen. Ja, und das habe ich in jungen Jahren, und das mag man nicht glauben, war ich ein sehr emotionaler Spieler. Also in der Jugend war ich sehr emotional und da ist das ein oder andere Mal, das war nicht gut. Ja, also das ist ein Beispiel. Ja, ich habe habe ich auch in meinem Buch geschrieben, mal in der Ukraine bei einem Spiel einen Schiedsrichter so angeschnauzt, dass er mir fast die rote Karte gezeigt hat. Und das war das ist so geblieben. Er hat gesagt, okay, noch einmal und ich zeig dir die rote Karte. Und das war ganz am Anfang des Spiels. Und da war mir klar, ich schwäche meine Mannschaft dadurch. Ja. Das andere Mal war früher in der Jugend, ich habe tatsächlich mal, das hört meine Mutter nicht so gern, aber nach einem verlorenen Spiel eine Wasserflasche gegen eine Wand geworfen. Und da hat sie sich so dafür geschämt. Das war.
Ach Gott.
Ja. Also ich war schon.
Ja, so kennt man dich auch gar nicht, ne?
Ja, genau. Aber das ist ein Entwicklungsprozess, weißt du? Und das sind so Sachen, da habe ich gemerkt, das bringt meiner Leistung, tut es einfach nicht gut. Und weil ich mich dann außerhalb von diesen Zonen befinde und ich muss mich auf das fokussieren. Der andere Punkt war, was ich dann halt jetzt, wenn man das Thema jetzt auf die anderen Spieler überträgt, man muss nicht immer der Lauteste sein, aber wenn ich was gesagt habe, dann hat man mein Wort gehört. Ja, also das war, hatte dann Gewicht sozusagen. Und
eine natürliche Autorität eher, ja, sagen wir genau. Mal so.
Und das war natürlich auch immer sehr wichtig. Ja, es gibt viele, die immer viel reden und dann muss man das einsortieren und dann brauchst du die gegenüber die liegenden Leute, die es dann wirklich einsortieren können. Davon gibt es natürlich dann auch nicht so viele. Und dann ist es halt besser vielleicht, ja, sich vieles anzuhören und dann zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen, wie, ja.
Am Ende des Tages muss ja auch jeder für sich so ein bisschen seine Möglichkeiten ausloten und auch seinen Weg für sich finden, weil es gibt ja definitiv, also nicht erst seit Oli Kahn und Co. gibt es ja diese Spieler, von denen man ja weiß, dass sie eigentlich nur funktionieren in dieser Emotion, in diesem, ich muss auch mal jemanden zur Sau machen können und ich muss, das ist, klar, da muss halt jeder für sich irgendwie seinen Weg so ein bisschen raussuchen. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum man in Deutschland immer wieder fast schon verzweifelt nach einem Spielmacher sucht? Also gab ja auch schon mehrfach zum Beispiel die Überlegung, Andi Schmid einzubürgern und Co.
Ja, vielleicht noch zu dem ersten Punkt, was weißt du, diese Spieler, jetzt wenn du Oli Kahn ansprichst oder auch andere in anderen Sportarten, ich glaube, die haben die Qualität, die können die Emotionen kontrollieren. Das ist ein extremer Unterschied. Die wissen, wann sie spielen können. Ja, mhm. Teuer ist ja auch so ein Beispiel, ja, weil er gestern da bei euch in einem Gespräch mit dabei war. Der weiß, wann er wie emotional sein muss. Ich wusste das teilweise auch, aber ich sag mal, solche Spieler brauchen das dann manchmal auch, aber die wissen dann auch, wie sie es einsetzen können. Ja, und das ist halt eine hohe Kunst. Das können eben nicht viele, weil du sonst eben aus dem Fokus rauskommt. Und Spielmacher in Deutschland, ja, das ist natürlich früher, weißt du, vor ein paar Jahren hieß es immer, ja, wir müssen stärker, schneller, kräftiger werden. Und da hat man sehr, sehr viel auf die Athletik gesetzt und da war das Spiel dann gar nicht mehr so relevant und Hauptsache viel 1 gegen 1. Das ist auch wichtig und ich glaube halt, da hat uns so ein bisschen diese Mischung gefehlt, zu sagen, okay, wir brauchen von beidem vieles. Wir haben das in Ansatzweise in Phasen gehabt unter Dagur damals, wo wir wirklich gesagt haben, okay, er hat uns oftmals so einen Rahmen gegeben und gesagt, okay, das ist unser Spielsystem und darin könnt ihr euch bewegen und darin brauchen wir auch die individuellen Qualitäten. Ja? Und ich bin halt davon überzeugt, dass du trotzdem immer noch ein paar Spieler in der Mannschaft haben musst, die das Spiel verstehen, ja, die Mechanismen verstehen, vorne wie hinten. Und darum ist es zentral, einen guten Spielmacher zu haben. Und ich glaube, in der Zukunft, wenn man jetzt heute die Entwicklung sieht, wird der Kreisläufer immer wichtiger. Das sieht man ja bei Hendrik Pekeler, wie wichtig so einer ist. Bei der Frauen-Handball-WM jetzt wurde jetzt zum ersten Mal eine Kreisläuferin MVP. Also da gibt es jetzt, glaube ich, ja auch viele Positionen, die dann noch stärker auch vom intelligenten Spiel da reinrutschen müssen.
Aktuell haben wir in Deutschland gleich einige vielversprechende Talente auf der Mitte. Juri, Luka Witzke, Veit Mävers. Wen habe ich noch vergessen?
Ah, hast du schon mal ziemlich viele aufgesagt?
Finde ich auch, tatsächlich.
Ja, fällt mir jetzt
also nicht. Gibt auf jeden Fall einige, unsere Jugendmannschaften sind ja auch brutal erfolgreich. Also ja. das ist ja auch wirklich, ich glaube, dass wir in eine gute Zukunft schauen. Müssen wir, oder ist denn auch deine Meinung, dass man da vielleicht Jugend forscht, auch so ein bisschen zu unserem DHB-Motto in dem Fall jetzt auch machen müssen? Und natürlich auch in der Liga, müssen wir diesen Talenten auch mehr die Möglichkeit geben, sich einfach mal so Trial-and-Error-mäßig auch mal auszuprobieren und auch mal Fehler machen zu dürfen?
Ja, das ist ja schon ein langes Thema immer, ja. Also ich glaube, dass wir in unterschiedlicher Phase, ich habe mich jetzt mit dem Thema auch sehr stark immer auseinandergesetzt, auch aufgrund dessen, dass ich jetzt da auch in der Richtung tätig bin, weil wir schaffen es eben nicht von diesen erfolgreichen Nachwuchsmannschaften, ja, die A, die Titel gewinnen, aber auch B, immer 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Spieler auch im All-Star-Team zu haben, das dann auch weiter fortzuführen, wirklich in den A-Bereich. Ich glaube, da hängt auch ganz viel so ein bisschen kulturell von uns bedingt zusammen, wie wir halt als Deutsche vielleicht auch aufgewachsen sind, ja, mal ein bisschen, naja, ein bisschen bodenständiger zu sein und nicht noch weiter zu denken, weil ist ja meistens so, wenn jetzt jemand kommt und kommt und sagt, ich will der nächste Topstar werden, dann kriegt er erstmal einen übergebraten, ja, soll nicht so den Mund so voll nehmen, ja. Und ich glaube, wir brauchen da eine bessere Mischung zu sagen, diese langfristige Vision wieder zu entdecken, ja, ich will wirklich den Topspieler werden und nicht nur aufhören zu sagen, okay, ich will Bundesligaspieler werden oder dann vielleicht nochmal 1, 2 da drauf A-Nationalmannschaft, sondern wirklich Weltspitze, ja, die Lücke zu schließen. Ich glaube, das ist so auch mental oder vom Mindset her einfach eine riesen Herausforderung, gepaart natürlich mit Spielzeit und guter Trainingsqualität auf hohem Niveau und auch ja, Fehlerkultur Erfahrungen machen zu dürfen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Mix, wo halt vielleicht andere Nationen früher dabei sind. Und da sehe ich manchmal so, ist unsere Liga Fluch und Segen zugleich. Sie ist die beste Liga der Welt. Es kommen halt viele ausländische Spiele auch her, dadurch weniger Platz. Gleichzeitig habe ich es aber auch so manchmal so ein Gefühl, sobald du als junger Spieler vielleicht einen Bundesliga-Vertrag hast, ist schon mal so die erste Zufriedenheit da. Und da einfach jetzt nochmal einen Ticken draufzusetzen und zu sagen, okay, Nationalmannschaft, jawohl, ist das nächste große Ding, aber nicht nur jetzt A-Spieler zu sein, sondern wirklich Weltspitze. Ich glaube, das sind so die Schritte, die wir vielleicht auch angehen müssen.
Da sind wir sehr gespannt drauf, wie sich das in der Zukunft machen wird. Wir sind auf jeden Fall froh und glücklich, das auch so ein bisschen mit in deinen Händen zu wissen, weil ich glaube, du kannst da den jungen Kerls auch einiges mitgeben in deiner Rolle als Mentor beim Deutschen Handballbund.
Ja, das ist ja das, was ich versuche, damit einzubringen. Natürlich sportlich die Entwicklung zu gucken, wo fehlt's, was braucht man vielleicht, aber halt auch einfach so dieses bisschen dieses Andersdenken wieder, sich von anderen Nationen, von anderen Topspielern sich mehr abzuschauen, nachzuahmen, wie agieren die, um da einfach ran auch, ja, wir haben jetzt wirklich super Jahre mit vielen Großturnieren hier vor der Brust und das ist doch, also das ist halt die Erfahrung, die wir jetzt ja auch bei der 2019er WM gemacht haben zu Hause, ist halt ein einmaliges oder ein Riesenerlebnis, sag ich mal, ja. Und das vielleicht noch erfolgreich abzuschließen. Also es gibt ja nichts Schöneres. Und diese Emotionen zu wecken und die Motivation zu schüren, ja, das macht schon Spaß und ja, hoffe, dass ich da natürlich den einen oder anderen auf diesem Weg mit begleiten kann. Ja.
Dafür drücken wir die Daumen. Vielen, vielen Dank, Martin, dass du zu Gast gewesen bist. So schnell sind dann 60 Minuten auch rum. Ja. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch 2 Stunden machen. Danke, dass du beim Löwenfunk zu Gast gewesen bist. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei DHB Spotlight. Das dürfen wir immer so ein bisschen Cross-Werbung machen. Das ist okay. Das wird uns praktisch erlaubt. Deshalb freue ich mich da schon sehr drauf, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche. Wir drücken der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Und euch, lieben Löwenfans, das war die Jubiläumsfolge. Löwenfunk, ich glaube, wir hätten keinen besseren Gast finden können für diese Jubiläumsfolge. Ihr abonniert bitte gerne weiterhin unsere Kanäle und folgt uns auch bei Spotify und Co., damit ihr die neueste Folge vom Löwenfunk auch immer gleich angezeigt bekommt. Martin, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Mach's gut.
Vielen Dank und alles Gute an euch alle.
Dankeschön. Also, macht's gut da draußen, liebe Löwenfans. Bis bald.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.